So, wir kommen zum letzten Vortrag in diesem Block vor der Mittagspause und gehen jetzt in den Bereich Ausbildung und Lehre. Herr Christian Wilmes von der Uni Köln wird uns in ein Gelände- und Quartierpraktikum zur Erhebung von Barriereinformationen auf dem Campus, nehme ich an, in Köln einführen und auch in die Techniken, Softwaretechniken, QField, was er dabei benutzt hat. Bitte.
Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Willkommen zu meinem Vortrag. Genau, ich werde meinen Vortrag wie folgt gliedern. Also ich erzähle zuerst den Projektkontext, in dem wir dieses Quartierpraktikum stattfinden lassen. Und werde dann die einzelnen Inhalte, wie wir das Quartierpraktikum aufgebaut haben. Wir machen das, haben das jetzt zum ersten Mal in der KW 9, also in der Ende Februar, Anfang März Woche durchgeführt. Also ist noch brühwarm, die Ergebnisse. Und da ist natürlich auch beim ersten Mal ziemlich viel, nicht alles so gelaufen, wie es laufen sollte. Das werde ich dann auch berichten können. Da gibt es ein paar interessante Punkte zu QField Cloud, die ich berichte. Genau, und am Schluss, wir haben jetzt noch ein neues Projekt darauf aufbauend, genannt Virtueller Campus, mache ich auch noch einen kleinen Ausblick auf dieses Projekt. Genau, also hier grundlegende Informationen zu dem Campus GIS 2, also das heißt Campus GIS 2, weil es gab schon mein erstes Campus GIS, damals in den 2000er Jahren, von 2005 bis 2010 lief das. Das war eine Dissertation von Frau Dr. Ursula Baser, und die hatte das damals auf einem ArcGIS-System, damals noch ArcIMS und später ein ArcGIS-Server umgesetzt. Und da gab es auch schon Barriereinformationen und Rollstuhlfahrer-Routing. Damals, 2010, war das ziemlich top-notch. Da gab es sowas auch noch nicht in Google Maps, soweit ich weiß. Und das war dann, wie das halt an der Uni so ist, leider aus Finanzierungsgründen dann wurde das Projekt eingestellt. Der Server konnte nicht weiter betrieben werden. Und jetzt haben wir ein neues Projekt, das halt Campus GIS 2 heißt, erworben. Und genau, in diesem Projekt erstellen wir halt ein hochkomplexes Geoinformationssystem für den ganzen Campus der Universität zu Köln, und haben aber einen Fokus auf barrierefreies Routing, weil da wir das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Referat Gender und Diversity und im Rahmen des Aktionsplans Inklusion eingerahmt haben. Genau, auf die Indoor-Positionierung, da das ist sozusagen unsere Forschungsarbeit momentan, woran wir arbeiten, dass wir an verschiedenen Ansätzen zur Möglichkeit, um sich in Innenräumen halt positionieren können, wie Sie alle wissen. In Innenräumen gibt es kein GPS-Signal, und genau, da forschen wir an mehreren Ansätzen, dazu dann im Ausblick auf den virtuellen Campus mehr. Hier ganz kurz zum Aktionsplan Inklusion. Was ist das? Also das ist da hat sich die Uni Köln einen Rahmen gesetzt, was zu erreichen ist und zu machen ist in den kommenden Jahren zur Verbesserung der Situation für im Punkto Inklusion, also um für gehbeeinträchtigte Personen oder auch seh- oder hörbeeinträchtigte Personen Hilfestellung zu leisten und generell auch dann Rückschlüsse auf bauliche Situationen besser im Überblick zu haben durch unser Geoinformationssystem und dann halt auch baulich tätig werden zu können. Genau, das habe ich gerade schon kurz etwas angeschnitten. Also hier sind die formalen Daten zu dem Projekt. Das läuft jetzt noch bis erstes Quartal 25. Wir haben vor, sowohl Browser-Apps als auch Mobil-Apps zu entwickeln. Haben ja auch schon Prototypen. Kann ich, wenn am Ende Zeit ist, auch gerne noch live zeigen. Dann ein Riesenpunkt ist natürlich die Datenerhebung, worum es jetzt gleich gehen wird. Das machen wir in Quartierpraktika mit Studierenden zusammen, weil es doch sehr viel Handwerk ist, im Feld, vor Ort, das zu erheben. Wir haben uns für diesen manuellen Ansatz mehr oder weniger entschieden. Also es gäbe ja auch Möglichkeiten jetzt aus Satellitenbildern, Structure for Motion, Drohnenbefliegungen, Laserscanning, pipapo, Daten zu erheben und dann automatisiert 3D-Modelle abzuleiten. Also wir brauchen halt 3D-Geoinformationen für Indoor-Routing. Aber wir haben uns halt für diesen manuellen Ansatz entschieden, das halt wirklich vor Ort zu kartieren und dann detailliert und dann im GIS zu modellieren. Was nicht heißt, dass wir nicht auch Abschlussarbeiten zum Beispiel im Rahmen von automatisierter Geodaten, 3D-Geodatenerstellung machen. Also unsere Arbeitsgruppe, in der ich angehöre, gibt es, also das ist eigentlich, mein Chef ist eigentlich Fernerkundler und wir haben Laserscanner, Drohnen, alles in der Arbeitsgruppe und könnten das alles machen und das wird auch bestimmt gemacht, aber wir haben jetzt so einen sicheren Ansatz genommen, womit wir die Daten auf jeden Fall hochgenau erheben können. Genau, hier noch zu den geplanten Funktionen, die wir sozusagen versprochen haben in unserem Antrag. Das sind halt, dass wir alle Gebäude der Universität zu Köln, das sind ungefähr, also wir sind jetzt ohne Uniklinik noch in diesem Rahmen, weil das wäre zu viel, es sind knapp 200 Gebäude. Wir wollen Navigation bis zu allen Räumen, dann wollen wir in der App halt Text-to-Speech ermöglichen, also akustische Wegbeschreibung halt auch für blinde oder sehbeeinträchtigte Personen. Genau, die Webseite und die App natürlich auch barrierefrei im technischen Sinne, also barrierefreies Webdesign wollen wir umsetzen, soweit es geht. Und genau. Und wir wollen halt frei konfigurierbare Navigationsprofile anbieten, wo sich jeder seine Einschränkungen frei konfigurieren kann, möglichst frei zumindest. Kurz zur Technologie, also wir machen die App in React.js und die Mobile App in React Native. Für die Web-App benutzen wir React Geo, von wo auch Terrestris dran beteiligt ist. Für die Mobile-App, da haben wir uns jetzt fürs Erste für Map Libre entschieden, weil die jetzt ziemlich neu die Ankündigung haben, dafür React Native das jetzt halt auch zu ermöglichen. Weil sonst hätten wir halt Fallback, halt so ein Browser-View machen müssen. Das ist dann natürlich sehr viel unperformanter. Und vor allem, was First-Person-Navigation etc. angeht, da müssen wir eh noch auf ein AR-Kit oder dergleichen noch einbinden. Genau, generell, wir wollen, dass alles im Client läuft, also so wenig Server wie möglich. Momentan haben wir noch für unseren momentanen Prototyp nutzen wir die OSRM alten Server, aber wir haben auch schon in einer aktuellen Masterarbeit das in React.js das Routing implementiert und machen es dann im Client. Das ist auch sehr gut, dann funktioniert es auch ohne WLAN und Netzverbindung. Genau. Und es ist halt sehr viel weniger wartungsintensiv im Projektkontext an der Universität. Es ist halt, wie jetzt das erste Campus GIS schon sozusagen eingestampft werden musste, weil niemand den Server, ArcGIS-Server, updaten, pflegen wollte. Würde das diesem Projekt nicht passieren, weil wir können alle Daten, die wir haben, statisch auf den Webspace deployen. Und es ist eine Progressive Web App. Wenn unsere dynamische Geodatenbank, eine PostGIS-Datenbank, aus der wir die Daten dann in GeoJSON der App zur Verfügung stellen, aus irgendwelchen Gründen der Server nicht mehr betrieben werden sollte, gibt es immer noch die statischen Daten und das kann dann eventuell durch das IT-Center dann auch gepflegt werden im Nachgang. Genau. Aber da sind wir noch lange nicht beim Ende des Projektes, deswegen erstmal nochmal hier ein paar Bilder aus dem momentanen Prototyp. Also das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Momentane Barrieredaten sind aus zwei Bachelorarbeiten von Simon Pfeil und Jakob Tränkler. Dann Indoor-Navigation haben wir jetzt auch schon im Prototyp. Wir sehen hier den Südbau des Geografischen Instituts der Universität zu Köln. Das ist das Erdgeschoss. Ich weiß nicht, ob man hier die Maus kann man nicht sehen. Also der Anfang des Roten Pfeils ist mein Büro am nördlichen Ende des Gebäudes. Und ich habe hier eine Routing zu meinem Kollegen Tim Reichenau, der im zweiten Stockwerk ist. Angefangen, es geht dann über das Treppenhaus und über den Etagenwechsel dann zu seinem Büro. Genau, soweit funktioniert das jetzt schon auf einem Gebäude. Wir modellieren die Wegegrafe für jedes Stockwerk, auch manuell. Die liegen dann auch statisch in der App vor. Sie müssen also nicht vom Server kommen. Und das Routing ist halt ein einfacher Dijkstra- bzw. A-Stern-Implementation in React.js von unserem Studenten, der das in seiner Abschlussarbeit implementiert hat, entwickelt worden. Und es funktioniert auch soweit schon. Es wird jetzt natürlich weiterentwickelt. Und das wollen wir dann auch für den ganzen Outdoor-Bereich im Campusumfeld der Uni Köln diese Graphen selber modellieren. Das heißt, wir brauchen keinen Server. Und dann noch kurz, bevor wir jetzt zum Quartierpraktikum kommen, kurz die zwei Ansätze zur Indoor-Navigation, die gerade in Arbeit sind. Wir haben einmal eine IMU-Koppelnavigation basierte Indoor-Navigation. Dazu gibt es auch noch morgen um 12.05 Uhr einen Lightning-Vortrag, den ich auch halten werde, weil Dirk Mennecke, der das in seiner Masterarbeit gemacht hat, noch im Urlaub ist. Und einen zweiten Ansatz vom Yannick Reinhardt ist kamerabasiert über Geometry Matching. Das heißt, man braucht vorher ein hochgenaues 3D-Modell des Gebäudes und kann dann über die Smartphone-Kamera sich positionieren. Das hat er mit einem, ich glaube mit dem AR-Kit, genau mit dem AR-Kit war das, umgesetzt. Also das gibt's halt vorhandene Libraries. Er hat das jetzt nicht komplett implementiert in seiner Masterarbeit, sondern eine App entwickelt, die das halt aber ziemlich genau umsetzt, basierend auf dieser Library. Genau, da steht jetzt Uni Osnabrück. Also die waren beide, waren bei mir Bachelor-Studierende, sind nach dem Bachelor nach Osnabrück Geoinformatik gewechselt, sind aber weiter bei uns am Institut als studentische Hilfskräfte angestellt gewesen. Deswegen diese, möglicherweise etwas merkwürdige Konstellation, dass da jetzt zwei Masterarbeiten an der Uni Osnabrück entstanden sind in unserem Projekt. Genau. Hier noch ganz kurz zum Formellen. An der Uni Köln müssen alle Bachelorstudierenden ein Gelände- und Quartierpraktikum ablegen. Und das ist im Normalfall im ersten Semester. Manche sind auch später, vor allem jetzt nach der Pandemie, sind manche auch schon in höheren Semestern, drittes, fünftes Semester, die das dann nachholen, weil sie in der Pandemie haben diese Vor-Ort-Praktika halt nicht stattgefunden oder nur ganz vereinzelt. Und dann gab es halt so Ersatzkurse über irgendwie virtuelle Exkursionen und so. Und das war wohl, haben viele das Bedürfnis nochmal, das in live und in echt zu machen vor Ort. Und deswegen haben wir da auch ganz gute Teilnehmerzahlen jetzt gehabt. Warum machen wir das? Weil wir brauchen sehr viele Daten, alle Barrieren, Informationen zu kartieren in diesem auf dem Campus der Uni Köln ist sehr datenintensiv und das ist wunderbar, weil Geografinnen mit Kartierung umgehen können sollten, bietet sich das super an für die Lehre und so haben wir dieses Kartierpraktikum dann designt und umgesetzt. Und damit kommen wir dann schon zu den zum Datenschema. Also wir haben uns, man sieht hier auf der rechten den Kartierbogen, den wir auch analog für jede aufzunehmenden Eingang die Studierenden ausfüllen lassen haben, zusätzlich zur App, zu der ich gleich komme. Das Schema basiert auf einem Standard-Ellie-JSON, der ist von den also oder einem Schema von den SozialheldInnen, die hier auch vertreten sind, soweit ich weiß, entwickelt worden. Und diesen haben wir auch noch ein bisschen erweitert mit noch ein paar speziellen Attributen, wo wir die Inspiration vom Lageplan Göttingen, die da sehr weit vorne sind, der Uni Göttingen, uns abgeguckt haben und auch noch ein paar eigene Attribute hinzugefügt haben. Aber wir haben die Möglichkeit, unsere Daten nach AllyJSON zurück zu mappen und dann da auch in deren Datenbanken, wie zum Beispiel Realmap, zur Verfügung zu stellen. Insgesamt sind 42 Attribute. Und jetzt kurz zu den Eingängen. Das, hier sehen Sie vom Hauptgebäude den Haupteingang der Uni Köln. Da gibt's dann halt jetzt so Situationen, wie man hier jetzt 5 Türen hat, davon nur eine barrierefrei Zugang ist. Und die werden aber alle aufzunehmen und dann nur die barrierefreie entsprechend mit den Attributen zu versehen. Ich bin jetzt schon ein bisschen in Zeit und deswegen jage ich ein bisschen durch die Grundlagenfolien durch. Hier sieht man ein anderes Beispiel, das ist der Rundbau unseres Geografischen Instituts und da sieht man dann halt, dass es davor viele Features gibt. Also man hat eine Treppe, man hat eine Rampe, man hat eine automatisch öffnbare Tür. Alle diese Informationen sind in diesen 42 Attributen enthalten und werden halt aufgenommen. Zusätzlich gibt es dann noch die Gebäudeschilder. Genau, wir haben dann auch Fotos für alle, wir haben die Attribute in Gruppen unterteilt, also einmal den Eingangsbereich, die Tür zur Rampe, zur Treppe, falls vorhanden, und das Gebäudeschild, was noch dokumentiert werden sollte. Das konnte man dann auch aus der Qfield-App, kann man direkt Fotos aufnehmen, haben die Studierenden auch fleißig gemacht mit ihren Mobile Devices. Und natürlich noch Freitextkommentare, falls irgendwas, was jetzt durch die Attribute nicht abgedeckt war, noch aufzunehmen. Dann zusätzliches Werkzeug waren halt zur Qfield-App, dann noch eine Wasserwagen-App, da wir mit diesen Kanthölzern dann die Steigungen der Rampen aufgenommen haben und des Bereiches vor dem Eingang longitudinale und latitudinale Steigungen kartiert haben und detailliert aufgenommen haben. Zusätzlich dann halt noch Zollstock, um Maße zu messen, wie jetzt Türbreiten oder Rampenbreiten oder den Bewegungsradius vor den Eingängen. Die Kartierbögen, Field Papers haben wir über diese ganz einfach aus, hätten wir auch über QGIS Atlas-Funktionen einzeln erstellen können. Haben wir einfach über eine Online-App, Fieldpapers.org ist vielleicht hier bekannt. Da kann man sich aus der OpenStreetMap einfach Feldkarten ausdrucken lassen, so dass die Studierenden auch die einzelnen Eingänge nochmal analog auf den Feldkarten markieren sollten, was sich als sehr nützlich erwiesen hat, weil nicht alles reibungslos gelaufen ist mit dem Datenübertragung von Qfield Cloud, wozu ich jetzt komme. Hier noch kurz Qfield Cloud. Da kann man für einen Geopackage-Layer in dem Fall halt über die Attribute, die man hier sieht, in QGIS ein Attributformular erzeugen und dieses Attributformular, so wie man es hier halt zusammenstellt, wird einem dann in der Qfield Cloud App zur Verfügung gestellt. So sieht das dann in QGIS aus und so sieht es dann in Qfield Cloud aus. Und dann habe ich noch uni-intern einen Qfield Cloud-Server selber aufgesetzt, weil als ich das Praktikum vorbereitet habe, gab es noch keine Free-Accounts und ich wollte den Studierenden nicht zumuten, dass sie sich da bei Qfield einen Paid-Account für das Praktikum einrichten müssen. Deswegen haben wir das selber aufgesetzt. Das war aber sehr einfach. Da gibt es einen Docker, einfach die Konfigurationsdatei angepasst und dann konnte man das installieren und läuft wunderbar stabil, ohne Probleme. Ein bisschen Nachteil ist halt, dass man dann im Vergleich zu der Paid-Version die Web-Oberfläche halt nicht hat und dann muss man das alles über dieses Standard-Django-Interface machen, wer es kennt. Das ist gar nicht mal so nutzerfreundlich. Aber es hat alles ganz gut geklappt. Ich habe dann aus nicht für jeden Studierenden oder jede Studierende einen eigenen Account angelegt, gelegt, sondern für die Gruppen. Wir haben 8 Gruppen aufgeteilt. Genau, 2 Folien noch, 3 Folien noch. Ein Foto von der Gruppe, das ist unser wunderbar schöner Bahndammseitiger Ausgang vom Südbau, wo wir den Studierenden halt die App erklärt haben. Dann, okay, kurz, also es gab ein paar Probleme beim Datenübertragung und Synchronisation von Qfield, weil das gar nicht mal so intuitiv war. Auf Android gibt es die Möglichkeit, dass man das auch erstmal lokal backuppen können. Das habe ich alle Studierenden vorher gebeten, bevor sie sich zum Server synchronisieren, weil es ist sehr einfach, sich die Daten da zu löschen, das zeige ich jetzt gleich. Auf Android ging das, in der iOS-App ging es leider noch nicht und prompt, die meisten Studierenden haben iOS, Handy, sind halt Apple, ne? Genau, hier ist halt das Problem. So sieht die GUI aus zum Daten hochladen. Man hat 2 Möglichkeiten, sich die Daten zu löschen und eine Möglichkeit, die Daten auf den Server zu laden und die Daten sozusagen erfolgreich zu synchronisieren. Leider heißt synchronisieren sozusagen Daten herunterladen. Und wenn man sich die Daten dann vom Server runterlädt, wo dann bis jetzt noch keine Daten sind, hat man sich seine Feldarbeit gelöscht. Deswegen, genau, ich habe es vorher gewarnt, es ist natürlich trotzdem vereinzelt passiert, dass sich dann die Daten gelöscht wurden. Okay, die andere Möglichkeit, sich die Daten zu löschen, ist Änderungen rückgängig machen, ist rot hinterlegt, das hat dann keiner gemacht. Aber die richtige Möglichkeit wäre halt Änderungen hochladen. Zusätzlich gab es dann noch das Problem, dass wenn man noch im Editiermodus ist, das wussten wir vorher nicht, dann nur die Attribute hochgeladen werden und die Punktdaten, also die Feature-Info-Shape, die Koordinaten halt nicht mit hochgeladen werden. Und da gab es halt dann bei manchen Gruppen diese Situation und ich wusste es im Seminar halt auch nicht, woran es lag. Zum Schluss haben wir es aber dann reproduzieren können, dass man, wenn man halt noch im Edit-Modus ist, aus irgendeinem Grund Qfield diese Punktdaten nicht mit überträgt. Genau. Aber dafür war es halt gut, dass wir nochmal alles analog auch mitgemappt haben und sozusagen das Handwerk der Kartierung nochmal seine Nützlichkeit gezeigt hat. Hier sieht man kurz der Campus der Universität Köln ist im Südwesten, der Hauptcampus ist da, wo die ganz vielen Punkte sind mit der Uniklinik und wir haben noch vereinzelte Gebäude verteilt über die Stadt und das ist eingefärbt nach den unterschiedlichen Gruppen und genau, hier ist unser analoges Backup. Es war sehr hilfreich für diese paar problematischen Datenübertragungsprobleme. Und hier sind die Studierenden bei der Datenauswertung und der Eingabe in QGIS. Aber wir haben von allen Gruppen dann alle Daten auch erhalten. Und insgesamt haben wir 229 Eingänge und 15 GB Fotos unkomprimiert. Die werden wir jetzt natürlich alle einzeln noch überarbeiten, auf eine einheitliche Auflösung bringen und komprimieren. Ganz kurz, im virtuellen Campus machen wir dann einen digitalen Zwilling, wo wir dann wirklich jedes einzelne Gebäude, ein 3D-Modell von erstellen und dann mit CityGML 3D-Teils Next und Cesium eine virtuelle Version des Campus zur Verfügung stellen und dieses Projekt startet in wenigen Tagen zum 1. April. Und genau, da sind wir dann, wird dann wahrscheinlich auf einer der nächsten Foskes drüber zu hören sein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Wilmes, für den interessanten Vortrag. Digitaler Zwilling ist ja gerade auch in aller Munde, hört man immer wieder. Und da kamen auch Fragen aus dem Chat. Und zwar war die Frage, ob Sie für das Indoor-Mapping, ob Sie da bestehende Pläne von den Universitätsgebäuden nutzen. Richtig. Oder bei Null anfangen sozusagen?
Ja, also diese ganzen Etagenpläne, die ich da kurz gezeigt habe bei dem am Anfang, bei dem Indoor-Routing-Prototyp, die kommen von der Abteilung D5 Gebäude und Liegenschaftsmanagement, ist glaube ich der vollständige Name, genau. Und die stellen uns diese Flurpläne aller Gebäude der Uni im CAD-Format vor, die müssen wir dann georeferenzieren zur Shape-File oder Geo-Package und dann manuell georeferenzieren und dann so einbinden.
Okay. Eine zweite Frage noch aus dem Chat wäre, werden denn die Indoor-Daten oder überhaupt die Daten, die Sie erheben jetzt bei den Kartierungen, werden die wieder der OSM-Community zum Beispiel zur Verfügung gestellt?
Würde ich sehr gerne machen, aber das ist momentan noch in der Diskussion. Also es gibt Bedenken bei da von der Verwaltungsseite der Uni, die Daten einfach so rauszugeben. Es gab Argumente dafür und dagegen. So ist das halt eine Universitätspolitik. Ja, da sind wir noch dran. Also wir möchten das sehr gerne der Universität zur Verfügung stellen oder zumindest als Open Data dann von unserer Webseite zugreifbar machen.
Hat denn jemand von euch oder von Ihnen noch eine Frage? Ah ja, komm mal.
Mich würde interessieren, wie sichergestellt wurde, dass auch alle potenziellen Barrieren richtig erfasst wurden. Waren beispielsweise auch Leute, die von den Barrieren betroffen werden, in dem Projekt beteiligt? Oder erfolgte das über dieses Formular von den Sozialhelden?
Genau, wir haben uns halt im Vorfeld diese vorhandenen Schemata dazu angeguckt und daraus unser eigenes Schema kompiliert. Aber garantieren kann ich das nicht. Also die ganze Qualitätssicherung, die haben wir jetzt noch vor uns. Wie gesagt, das ist jetzt Brühwarm, gerade vor drei Wochen, hat das erste Kartierpraktikum stattgefunden. Und ich muss jetzt mit meinen Kollegen in einem Projekt die Daten zusammenfügen und jeden einzelnen Punkt mit allen Attributen mehr oder weniger kontrollieren, ob das so Sinn macht. Auch mit den Fotos dann gegenchecken und genau und dann in unsere Datenbank einpflegen. Das ist leider sehr arbeitsintensiv, aber wir haben studentische Hilfskraftmittel in einem guten Umfang erworben. Von daher können wir das, ich denke, ganz gut leisten, diese Arbeit. Aber es ist sehr arbeitsintensiv, da haben Sie recht, ja. Und momentan haben wir keine selbst betroffenen Personen im Projekt. Also wäre natürlich super, aber haben wir halt zurzeit nicht an der zumindest nicht, dass ich wüsste, wir schreiben auch immer Stellen aus, würde mich freuen, wenn sich da entsprechend jemand bewirbt.
Ja. Dann habe ich noch eine Frage von der Seite hier.
Hallo, danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, wie Sie auf Änderungen reagieren, jetzt in dem Beispiel, das Sie auf der Folie gerade haben. Wenn da eine Treppe gesperrt wird oder ein ganzer Flur aus Gründen, wie gehen Sie da damit um?
Genau, also wir haben vor, ein Feedback-Formular, einen Crowdsourcing-Ansatz in der App und in der Web-App zu implementieren, dass UserInnen der Anwendung uns halt dann Hinweise geben können, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Daten veraltet sind oder nicht stimmen oder, sagen wir mal, kurzfristig irgendwelche Barrieren entstanden sind, dass die uns das melden können über die App und dass wir das dann zeitnah ändern können. Also es geht dann nicht on the fly, das werden wir nicht ermöglichen, dass dann direkt irgendwelche Änderungen von den UserInnen der App online gehen würden, sondern dass wir das dann nochmal gegenchecken und dann in unsere Datenbank einpflegen würden. Aber dann hoffentlich so innerhalb von einem Arbeitstag oder so das dann einarbeiten können. Ja, wir, zum Glück ist die Uni Köln nicht ganz so groß wie die Bahn, also ganz Deutschland, aber trotzdem, ja, wir werden dafür dann studentische Hilfskräfte haben, die dann dafür dann zuständig wären, dass dann zu bearbeiten, möglichst zeitnah.
Eine Frage ginge noch vor der Mittagspause, wenn noch irgendwas offen wäre. Ansonsten vielen Dank nochmal für den schönen Vortrag.
Ich bedanke mich.
Und dann würde ich sagen, gehen wir Mittagessen und dran denken, heute Nachmittag oder irgendwann im Laufe des Nachmittags gibt es noch das Gruppenfoto. Ich kenne den Termin jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber da vielleicht mal 15:30 Uhr, Gruppenfoto. Es lohnt sich immer dabei zu sein. Das ist ein toller Event, wenn wir dann alle zusammenstehen und zeigen 600 Teilnehmer auf der FOSGIS dieses Jahr in Berlin. Also dann bis später und einen schönen Mittag.